Mit Silvia Schreiber, einen schönen guten Abend wünsche ich. Und ich hoffe, Sie sind ganz entspannt, weil bei uns geht's jetzt eine Stunde lang um Anspannung und um die Auflösung.
Nervosität vor einer Prüfung, einer Rede, einem Date, Angstschweiß im Nacken, am Rücken, den Händen, Lampenfieber. Sich davor fürchten, etwas zu vergessen oder zu versagen.
Irgendetwas davon hat jeder irgendwann in seinem Leben schon mal erlebt. Und vermutlich ist die Erinnerung daran nicht mit einem wohligen Gefühl verknüpft, weil Kopf und Körper in einer Situation Sperenzchen machen, in der man die beiden eigentlich total unter Kontrolle haben will. Es muss nicht gleich eine Caprice von Paganini sein, bei der das Nervenkostüm kapriziös ins Zittern gerät und der Solist ins Eiern kommt. Auch scheinbar versteckt im Orchestergraben oder am letzten Pult bei den zweiten Geigen oder als Chorsänger gibt es jede Menge Stressmomente beim Musizieren. Die wenigsten allerdings sprechen darüber.
Christian Obermeier ist Solopauker im Münchner Rundfunkorchester und Mentaltrainer. Er hat sich mit Musikerstress auseinandergesetzt. Zunächst einmal als Betroffener.
Auch in meinem Leben gab es so einen Tiefpunkt, der dann die Starthilfe war. Und das war in der Zeit, wo unser Orchester kurz vor der Auflösung stand. Da ging es mir völlig mies. Da ging es mir mental sehr, sehr mies. Da war mein wirtschaftliches Auskommen zumindest gedanklich gefährdet. Es wurde ja nie aufgelöst, Gott sei Dank. Aber in dieser Zeit ging es mir so mies, dass ich mit Auftrittsangst zu kämpfen hatte, dass ich mit Schwindel auf der Bühne gesessen bin, dass ich nicht mehr hingehen wollte, dass ich absolut keinen Spaß mehr hatte. Also ich war da ziemlich am Boden.
Aus diesen immer wiederkehrenden, quälenden Stresssituationen heraus entstand bei Christian Obermeier der Wunsch, irgendwas ändern zu wollen. Und damit einhergehend auch der Wille, etwas ändern zu müssen. Bis zur Rente ohne Spaß auf die Pauke hauen, das kam für ihn damals, im Jahr 2005, überhaupt nicht in Frage. Also hat sich der Musiker auf die Suche nach dem schwarzen Peter begeben und musste erkennen, der Übeltäter, das sind nicht die anderen, also nicht irgendeine massive, geradezu göttliche Bedrohung irgendwelcher Klonkrieger außerhalb seiner selbst, sondern vielmehr sein eigener Geist, sein Nervenkostüm.
Deine Gedanken bestimmen deine Welt. Und dann dachte ich mir, okay, wenn die das sagen, dann ist jetzt meine Herausforderung, das auch in die Tat umzusetzen. Und dann ging meine Reise los. Ich habe viele Seminare besucht, viele Ausbildungen gemacht in vielen Richtungen, habe mich mit diesen östlichen Traditionen intensivst auseinandergesetzt. Also ich bin jetzt kein sehr spirituell esoterischer Mensch, aber mir haben die Techniken unglaublich zugesagt.
Seine Erkenntnisse hat Christian Obermeier dann umgesetzt und sich ausgiebig mit dem Geist beschäftigt. Dafür hat er intensiv das Meditationsbänkchen, die Yogamatte und die Schulbank gedrückt. Er hat eine Heilpraktikerausbildung absolviert. In Seminaren hat er sich Entspannungs- und Meditationspraktiken angeeignet, sich in Kinesiologie ausbilden lassen, autogenes Training gelernt und geübt. In Indien wurde er zum Yogalehrer ausgebildet. Und er hat jede Menge Bücher zu den Themen Achtsamkeit und Meditation gewälzt.
Der Weg war etwas steinig, aber ich weiß heute aus eigenster Erfahrung, es ist möglich, von ganz unten nach ganz oben, wenn ich das so plakativ ausdrücken darf, zu gelangen durch Reflexion, durch Achtsamkeit, durch Meditation, durch Veränderung des täglichen Lebens. Ich habe Freude am Musizieren, ich habe Freude im Orchester und ich bin sehr dankbar, in diesem Klangkörper spielen zu dürfen.
Für viel spannungsgeladenen Wirbel sorgt das Schlagwerk bei diesem Konzert des Münchner Rundfunkorchesters. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive beschreiben, wie ein Profimusiker eigentlich in so einem Verband eines Orchesters einerseits zwar geschützt ist durch den Verband, aber andererseits natürlich auch enorm auf sich selber gestellt ist, um in dieser Gemeinschaft eben im Prinzip das Bestmögliche abzuliefern. Was macht das mit einem?
Ja, das macht ganz viel mit einem. Zum einen ist es ein Geschenk, in so einem Klangkörper spielen zu dürfen. Das ist ganz egal, in welchem Klangkörper. Aber es ist natürlich auch eine enorme Belastung, weil viele Faktoren mit dazu beitragen, dass es ein großer Unterschied ist, ob ich so zum Spaß am Nachmittag zum Kaffee im Trio meine Geige auspacke und es völlig wurscht ist, ob ich 4 oder 8 oder 10 Fehler spiele oder ob ich auf einer Bühne bin mit ständig präsenten Mikrofonen, mit ständig präsenter Aufnahme und Übertragung und Live-Übertragung und mittlerweile Livestream im Internet und Fernsehaufzeichnung oder Schallplattenaufnahmen. Es ist ein komplett anderes Feld, das wir hier beackern. Es kommen ganz viele Ansprüche dazu. Zum einen die Ansprüche an sich selber. Man möchte perfekt sein. Man möchte natürlich sich keine Blöße geben und keine Fehler produzieren. Dieser Anspruch kommt auch von draußen, weil es wird einfach verlangt. Von uns wird Perfektion verlangt. Es soll im Grunde immer CD-Qualität haben. Der Hörer möchte das so, weil er einfach das kennt von seiner CD zu Hause oder von den Mitschnitten und Rundfunkübertragungen. Die Kollegen untereinander erwarten natürlich auch, dass die Kollegen funktionieren. Ich möchte auch, dass meine Kollegen gut spielen, was sich oftmals in einem gewissen, so einen kleinen Erwartungsdruck an die anderen äußert. Es gibt den Dirigenten, der von uns erwartet, dass wir seine Vorstellungen umsetzen, was mich wiederum in eine Bringschuld bringt quasi. Ich soll doch bitte das machen, was der da vorne möchte. Und dann gibt es auch meine Erwartungen an mich selber. Die muss ich mit dem mischen, was der Dirigent möchte. Dann muss ich das hinzumischen, was die Literatur, also was das Werk, was das Stück eigentlich von mir verlangt, was der Notentext, wie ich den umsetzen möchte. All die Aspekte vermischen sich zu einem riesen Knäuel. Dazu kommt, dass ich das immer etwas möchte. Und in dem Fall möchte es perfekt sein, weil es ist ja mein Job und ich bin der tolle Pauker im Rundfunkorchester. Dieses Ich, das ist ganz stark, macht natürlich Druck.
Stresssituationen kennt jeder. Und jeder sucht nach Wegen, diese zu vermeiden oder eben zu bewältigen. Kaum ist die unangenehme Situation entschwunden, schaltet bei den meisten Menschen das Gehirn auf Verdrängen. Denn jetzt ist die Gefahr gebannt und Erleichterung macht sich breit. Bis zum nächsten Mal. Und weil dieses nächste Mal schon hinter einer Ecke lauert, die vielleicht nächstes Konzert heißt, kam Christian Obermeier die Idee, andere Musiker an seinen Lösungswegen teilhaben zu lassen.
Der Schlüsselimpuls, der kam aus dem Kollegenkreis, weil die zu mir dann gekommen sind, nach einiger Zeit und haben gesagt, na, sag mal, du veränderst dich so und du wirst so positiv und es ist so, also du machst da was, du bist immer auf Seminaren unterwegs, was machst du denn da? Und dann habe ich erklärt, was ich mache und dann kam nach relativ kurzer Zeit die Frage, hättest du mal Zeit? Ich hätte mal eine Frage. Und dann kamen die ersten Mini-Coaching-Sitzungen zustande, weil die gesehen haben, hey, mit mir passiert was und ich möchte auch wissen, wie das geht.
Und mit dem Satz, ich hätte mal eine Frage, war für den Solopauker Christian Obermeier der Grundstein gelegt fürs Coaching. Erst noch zwischen Tür, Angel, Kantinentablett und Probensaal im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks.
Die erste professionelle Anfrage kam dann von der Münchner Musikhochschule, und zwar von den Professoren für Schlagzeug Peter Sadlow und Arnold Riethammer. Yogamatte meets Paukenfell.
Alles Wissen ist schon da. Ich habe natürlich aus vielen Traditionen die Rosinen rausgepickt und zu einem praktischen Übungsweg zusammengefügt. With no obstacles and no fear,
liberates herself from illusion.
Weil aber Christian Obermeier nicht aus der Kaste der esoterischen Entspannungsgurus kommt, sich nicht als barfuß gehende asketische Lichtgestalt feiern lässt, sondern sowas richtig pragmatisch Bayerisches ausstrahlt, war der Weg fürs erste Studentencoaching an der Musikhochschule geebnet. Die Praxis des Musizierens verbunden mit östlichen Entspannungstechniken.
Jetzt mit meiner 30-jährigen Berufserfahrung, nee, es sind schon mehr, erkenne ich immer mehr diese Wichtigkeit von Interdependenz, ein wunderbares Wort, wie ich finde, von dieser Qualität, die ein guter Musiker in meinen Augen haben muss, die ganz viel mit Empathie, mit Mitgefühl oder diesem Vermögen, sich in andere reinzuversetzen und sich auf die einlassen zu können. Das ist so eine Essenz von jedem Musiker, um in einem Ensemble, ist ganz egal, ob es ein Streichquartett ist oder ein Symphonieorchester, um da gut funktionieren zu können und ein wertvolles und harmonisches Miteinander zu ergeben.
Ausschnitt aus einer Chaconne von Josef Joachim Raff. Gespielt hat das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Ivan Repušić. Und zu diesem Orchester gehört auch der Pauker Christian Obermeier. Klassik Plus auf BR Klassik, heute über Stress im Orchester. Die Krux mit der Pauke ist, sie ist zwar nicht so häufig am Zug wie Violinen oder Oboen, aber wenn, dann mit Wucht.
Der Pauker verbringt also während eines Konzertes immer mal wieder gut 32 Takte nur mit Zählen, sollte sich keinesfalls verzählen und nutzt diese Spielpausen mit dem behutsamen Nachstimmen des Paukenfells. Aber dann, wenn der Einsatz gegeben wird, muss jeder Schlag sitzen. Wie gefestigt so ein Pauker-Nervenkostüm ist, müssen die Studenten schon beim Probespiel beweisen.
Eines der Standardwerke hat Richard Strauss, ein richtiger Paukenliebhaber, komponiert. Die Burleske. Mit einem verheißungsvollen Solo der Pauke geht's los. Christian Obermeier hat es im Übungskeller des Münchner Rundfunkorchesters angespielt.
Eine wunderbare Stelle, wo man völlig allein anfängt und die ersten, wie viel sind es? Ersten 4 Takte alleine spielt, dann kommen 4 Takte Klavier, dann kommt man wieder mit 4 Takten alleine. Das ist eine sehr schöne Stelle, finde ich. Jetzt kommt das Klavier und jetzt komme ich wieder. Irgendwann muss es Bumm machen. Und es ist mein Job, Bumm zu machen und nicht mehr und nicht weniger. Nur wann macht's Bumm? Wann kommt dieser Ton? In welcher Lautstärke, in welcher Tonqualität, mit welchem Schlägel? Wie ist der Rhythmus, den ich anlege? All diese Faktoren sind mir der Ausgangspunkt.
Die Pauke als Herzschlag, als Puls, als Impulsgeber. Klingt größenwahnsinnig, aber genau darum geht es. Die eigene, bedeutungsvolle Rolle innerhalb eines Systems erkennen und benennen, ganz gleich, ob das System Orchester, Schulklasse, Chor, Krankenhaus oder Unternehmen heißt. Die Metamorphose dieser Erkenntnis in ein Panikgefühl ist dann allerdings nicht erstrebenswert, doch leider oft gegeben. Dann wird mit klappernden Zähnen die berüchtigte Frage gestellt, was passiert, wenn ich jetzt versage? Und dann rattert das Hirn und gräbt raffiniert alle Negativerlebnisse aus.
Optimal wäre stattdessen, wenn aus der Erkenntnis der Bedeutsamkeit eine Freude erwächst und ein Selbstbewusstsein.
Ehe das jetzt ins theoretisch-spirituelle abdriftet.
Jetzt hau mal drauf. Jetzt leg los. Lass das ganze Denken einfach mal weg und hau drauf.
Und warum wir nicht öfter mal auf die Pauke hauen, also nicht nur im konkreten Sinne eines Paukers, sondern auch im übertragenen Sinne, das hat eine bereits im Schulsystem verwurzelte Ursache.
Viele schauen sich so das Negative an. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich sehr negativ orientiert war. In der Schule wird man auf Fehler konditioniert, auf das Negative. Da wird nur bemerkt, wenn man einen Fehler macht. Wenn man 10 Sätze gut schreibt, ist es wurscht, aber wenn man einen Satz falsch schreibt, dann wird es gleich bemängelt. Unsere Fehlerkonditionierung, die ist unglaublich hoch. Die macht aber keinen Spaß und Freude sowieso nicht.
Soweit Prélude à l'après-midi dans Faune von Claude Debussy mit dem Münchner Rundfunkorchester, Emmanuel Pahü Flöte und dirigiert hat Ivan Repušić. Pure Mind, Reiner Geist, so hat Christian Obermeier sein Coaching-Programm genannt. Von Räucherstäbchen und Mantrasingen ist das etwa so weit entfernt wie ein Zauberlehrling vom Quantenphysiker.
Das Münchner Rundfunkorchester hat seit dieser Spielzeit Pure Mind Workshops in sein Education-Programm aufgenommen. Pure Mind Coachings finden neuerdings auch im Fortbildungsprogramm der Bayerischen Sing- und Musikschulen statt. Also in der Wiege vieler Musikerkarrieren. Da werden dann die Schülerinnen und Schüler gecoacht mit einfach erlernbaren Übungen gegen lästiges Lampenfieber. Vor allem aber werden die Musikschullehrer mit dem entsprechenden Rüstzeug ausgestattet, weil die viel näher dran sind am musikalischen Nachwuchs.
Als Musikschullehrer ist es halt schwer, weil du hast ja alle halbe Stunde einen neuen Schüler und da musst du sofort den Schlüssel finden. Manchmal ist es ganz einfach. Dann hast du irgendeinen ganz schwierigen Schüler. Ich merke es ja oft schon, wenn reinkommen, im Türrahmen steht der schon, da merkst du, der bringt Schwierigkeiten mit. Der ist in seiner eigenen Welt. Und den halt zum Schlagzeug zu bringen, dass wenigstens ein bisschen was rauskommt, das ist die große Aufgabe von einem Lehrer. Dabei musst du bloß den Schlüssel finden. Aber den halt aus der Werkzeugkiste rauszuholen und dann das Schloss aufzumachen, das ist halt unheimlich schwer.
12 Musikschullehrer aus ganz unterschiedlichen Teilen Bayerns treffen sich an einem Samstagmorgen im Oktober zum Music and Mind Workshop.
Ich erwarte hier so sehr Konkretisierungsimpulse, weil so eine allgemeine Vorstellung, wie das funktionieren kann, habe ich schon. Ja? Also da bin ich eigentlich auch selber auf einem guten Weg und bin mir dessen sehr sicher. Aber ich will halt hier solche Anregungen haben, wie man das eher auch für Schüler konkret und praktikabel umsetzen kann.
Einen ganzen Tag lang wird der Geist im Dienste der Musik seziert. Behutsam, versteht sich.
Im Grunde muss man es immer wieder vergegenwärtigen. Nicht das Instrument macht die Musik, sondern der Geist macht die Musik. Der lenkt die Finger, der lenkt die Stimmbänder. Und wenn da die Knoten sind, dann sind die nicht im Stimmband, sondern im Geist.
Wir sitzen im Halbkreis im Probensaal der Kreismusikschule Erding. Mentaltrainer Christian Obermeier projiziert diverse Skizzen auf eine Leinwand. Da geht es dann um die Wechselwirkung von Stress, Erwartung, Angst, um hungrige Monkey-Minds, die gefüttert werden müssen, um Ursache und Wirkung und vor allem Auswirkung, also Nervosität, Stress, Lampenfieber.
Man kann sich wieder so einen Trichter vergleichen. Da oben ist es weit. Und wenn es weit ist, ist es langsam, ist es entspannt, da ist es ruhig und so weiter. Das ist die eine Möglichkeit, wie ich innerlich aufgestellt sein kann. Oder es ist schnell und dann wird es eng und dann wird es turbulent. Weil dann ist wenig Platz und dann entsteht das, was wir dann Tunnelblick nennen. Das ist dann unten, dieser Bereich von diesem Trichter. Das ist zum Beispiel, wenn ich mich ärgere über jemanden, dann ärgere ich mich ganz langsam, oder? Ich bin völlig entspannt und ärgere mich jetzt. Na, ich bin schnell, innerlich Turbo. Und was passiert mit der Aufmerksamkeit? Die Sehne.
Noch schauen die Workshop-Teilnehmer etwas ungläubig in die Runde, als der Mentaltrainer von einem Äffchen erzählt, das im Hirn herumturnt und sich dabei nur für Sekunden an einem Ast festhält, um sofort wieder weiter zu schaukeln, zum nächsten Ast und uns etwas Wildes vorzugaukeln. Jetzt sind wir aber keine Äffchen und im Kopf haben die auch nichts verloren. Zumindest nicht, wenn sie dort Unheil stiften, indem sie haufenweise unangenehme Erinnerungen anreißen, die dann wiederum zu einem unsortierten, beklemmenden Gefühl führen.
Der Monkey springt in die Vergangenheit, gräbt sich was aus dem schwarzen Sack, projiziert es auf morgen und jetzt habe ich Angst. Wenn der Geist nicht springen würde wie Monkey, sondern jetzt im Moment sich völlig entspannt, was passiert? Ich kann jetzt abrufen, was ich kann und ich lasse jetzt das ab, was ich vorbereitet habe. Punkt.
Gib dem Monkey, dem Affen, Zucker. Etwa so wie in der legendären Fahrstuhlszene aus dem gleichnamigen Film Gib dem Affen Zucker mit Adriano Celentano und Ornella Muti.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi è partita per le spiagge e sono solo qua su in città.
Da wird was gebastelt aufgrund von Informationen, die vielleicht 100 Jahre alt sind, die 30, 40, 50, 100 Jahre alt sind. Das sind Informationen und aufgrund von diesen Informationen baut sich der Geist vom Film und den knallen wir vor die Linse und ich glaube, dass das jetzt so ist. Und warum glaube ich es? Weil das Gefühl neu angemischt wird. Es ist ja nicht nur der Film, es ist der 3D-Film mit super Surround Sound und mit Emotion. Ein spanischer Film mit Emotion.
Aber dieser Kopffilm ist im Regelfall alles andere als lässig und witzig und erst recht nicht so unendlich cool wie der Kaugummi-kauende Adriano Celentano. Die Banane für den geistigen Affen, die heißt Fokussieren, und zwar auf sich selbst.
Ich bin selber ein Lampenfiebermensch. In meinen Studienzeiten hießen von der Lehrer, aufgrund der Lampenfieber darfst du deinen Auftritt ja nicht kaputt machen, nimmst einfach einen Beta-Blocker.
Lampenfieber habe ich schon vor 10 Jahren in meiner Diplomarbeit gehabt, was mich damals schon interessiert hat und ja, auch betrifft und immer noch betrifft. Es war jetzt, sage ich mal, ein paar Jahre ruhig, aber jetzt aktuell ist es wieder ja, richtig groß aufgeploppt bei mir, weil ich ein Privatstudium in professioneller Amateurorchesterleitung mache und da jetzt gerade an einem Punkt angekommen bin, ja, wo es jetzt gerade kurz nicht weitergeht und ich für mich dann auch wieder erkannt habe, ah, das hat jetzt wieder auch was mit Nervosität, mit Lampenfieber zu tun, dass ich das, was ich ja eigentlich kann, halt nicht rausbringe.
Also wenn ein Schüler vor mir steht, ich bin ja aufgeregt vor dem Konzert. Was sage ich zu dem dann? Weil ich habe selber viele nicht so schöne Erfahrungen auch schon gemacht mit Auftrittsangst und finde es dann total schwer, die richtigen Worte zu finden, weil ich mich immer nur mit mir beschäftigt habe. Wie ich das dann dem Schüler vermitteln kann, was ich zu dem sage, wie ich Schüler auch im Unterricht schon motivieren kann für Vorspiele.
Die Erwartungsmaschine springt an. Und wo sitzt die? Nicht da draußen. Die sitzt da. Darum heißt Mentaltraining, ich ändere bei mir was und ich ändere am Publikum was. Versteht ihr das? Das draußen ist nicht schuld. Das kann auch nichts dafür, dass ich nervös bin. Wir sagen das natürlich. Weil es bequem ist.
defokussieren und fokussieren, heißt das Wortpaar, das einem gestressten Musiker dabei hilft, Herzrasen und zittrige Hände in den Griff zu bekommen. Und um überhaupt fokussieren zu können, dafür braucht es Achtsamkeit. Exakt dieses winzige Wörtchen, sage und schreibe 13 Millionen Einträge auf Google hat es, dieses Wörtchen führt unter den Workshop-Teilnehmern in der Mittagspause zu angeregten Diskussionen.
Bisschen ausgelutscht, meinen viele. Kilometerlange Bücherregale füllen Ratgeber zur Achtsamkeit. Jeder selbsternannte Yogi-Meister schmückt sich damit.
Ich meine, es gibt natürlich einen Grund, warum das im Moment ein Modewort ist, Achtsamkeit. Weil wenn eben auch so viel Ablenkung da ist und wir täglich mit Handy, Computer, Fernsehen beballert werden mit Ablenkung, sodass wir quasi nicht mehr hier im Hier und Jetzt sein müssen. Das heißt, es ist da ein Übungsdefizit einfach da. Der kommt durch diese Medien, ja, also dann wird man abgelenkt, ja, von sich und von der Gegenwart. Und umso wichtiger ist dann ein Gegenpol. Und da ist es klar, dass so ein Modewort entsteht, weil jeder weiß, da ist was, das ist wichtig. Ja. Und wir sind halt noch mehr sensibilisiert, weil wir uns da beruflich auseinandersetzen müssen damit. Und da fällt uns das natürlich sofort ins Auge, wenn dann sowas quasi benannt wird und Thema wird eben. Ne?
Letztendlich ist es völlig gleichgültig, ob es sich bei Achtsamkeit um ein mit Ehrfurcht hingehauchtes Modewort handelt, das den penetranten Duft von Sandelholz verströmt. Hauptsache, man kann die wabbelige Hülse, die Wortamöbe, mit eigenen Inhalten füllen. Genau das ist es, was sich die Workshop-Teilnehmer auch wünschen.
Etwas Konkretes, was man selber oder mit dem Schüler machen kann, was auch gut einsetzbar ist, also nicht mit viel Mühe oder viel Zeit verbunden.
Ich sage es bei meinen Schülern, die haben so viele Möglichkeiten heutzutage mit den ganzen Medien, aber keiner nutzt diese Medien richtig. Also meiner Praxis ist halt so, also ich frage halt oft die Schüler, kennst du ein Vorbild, kennst du einen Schlagzeuger oder irgendwas, einen Bekannten, und dann kommt eigentlich nie eine richtige Antwort. Die haben zwar diese ganze Fülle an Möglichkeiten, aber was Konkretes, wie früher, da haben wir uns halt Platten gekauft und die haben halt rauf und runter gehört, und das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Weil sie halt einfach viel zu viel Masse haben. Du weißt ja gar nicht, was du machen sollst. Vor lauter Überangebot. Das hoffe ich da natürlich hier zu erfahren, dass man halt irgendeine Methode hat, da kann ich mich beschäftigen.
Es ist schwierig, dass man die Schüler motiviert, wie du sagst. Also, was ist dein Vorbild? Da kommt erstmal gar nichts. Die werden halt erdrückt von den Medien, aber mit den Medien wird irgendwie nur geschmückt. Es wird nicht in die Tiefe gegangen. Und gleichzeitig glaube ich, was ich jetzt mir hier erwarte, also wie man selber funktioniert, wie dann auch ein Schüler denkt. Weil du als Lehrer musst wissen, wie der Schüler tickt. Und das ist, glaube ich, heutzutage hat sich das immens die letzten 5 Jahre total verändert. Also alle diese Smartphones, alle sind schnelllebig. Es hat keiner mehr Geduld für irgendein Instrument. Und das sehe ich sehr problematisch.
Christian Obermeier stellt eine 2 bis 3 Minuten dauernde Übung vor. Die Musikschullehrerinnen und Lehrer wiegen sich dafür in eine bequeme Sitzposition, wie das buddhistische Mönche vor der Meditation tun. Dann schließen alle die Augen.
Habt ihr schon mal vorgeatmet, weil ihr habt die nächste halbe Stunde keine Zeit? Immer voratmen. Geht nicht, oder? Ich kann nur jetzt atmen. Oder, oh, du willst ja, du vergessen zu atmen. Ich habe vergessen zu atmen. Die letzte halbe Stunde habe ich nicht, jetzt muss ich nachatmen. Nein, geht nicht. Ich kann nur jetzt atmen. Und wenn ihr das Jetzt, von dem jeder spricht, sucht, dann nehmt den Atem. Der ist der Anker in dem Jetzt. Wo passiert Musizieren? Im Jetzt. Der Fokus richtet sich komplett auf die Bauchdecke. Nimmt das Heben und Senken der Bauchdecke einfach wahr. Ohne etwas zu verändern, ohne etwas zu wollen, ohne den Atem zu verändern. Der fließt, wie er fließt. Ganz automatisch. Es gilt nur, den Atem zu beobachten, ohne etwas damit zu machen.
Der Atem als etwas Unverzichtbares, Lebenserhaltendes und als zuverlässige Konstante unseres Daseins. Sich dessen gewahr zu werden, kann, so simpel es klingen mag, vor einem Nervenzusammenbruch bewahren und lässt dadurch Freiraum für einen kalkulierten, musikalischen Nervenzusammenbruch. Thank you.
Das, was ich vermittle in diesem Training, ist das Kultivieren. Ich finde mir das Wort kultivieren so schön. Nicht entwickeln oder so, ich muss nichts entwickeln, nur kultivieren von etwas, das schon da ist. Der natürlichste Zustand unseres Geistes ist geprägt von diversen Faktoren und da gehört Achtsamkeit dazu. Wir haben die Fähigkeit, uns auf eine Stelle zu fokussieren, unsere Achtsamkeit irgendwo hinzulenken. Wenn ich sage, schau mal dort, dann schaut der andere dorthin, heißt, er kann seine Achtsamkeit lenken. Das muss ich nicht lernen, ich kann das. Gewahrsein, sich einer Situation gewahr zu sein, kann jeder. Jeder nimmt seine Umwelt wahr. Empathisch, das ist ein Geburtsgeschenk. Empathisch zu sein, so sind wir auf die Welt gekommen. Jedes kleine Kind mit 2 oder mit 1 Jahr, jedes Baby ist mitfühlend. Also wir können das alles und es wurde uns abtrainiert. Es wurden Erfahrungen drüber gelegt, es wurde eine Erziehung drüber gelegt, die vielleicht bewirkt, dass man nicht mehr so frei ist und nicht mehr so diesen natürlichen Geist, den ich Pure Mind nenne, nicht mehr so leben kann, nicht mehr so zum Ausdruck bringen kann, sondern sich viele gedankliche, mentale Muster, die sich im Lauf des Lebens gestrickt haben, einfach drüber stülpen, wie eine Decke und es verdecken.
Aus dem Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn Bartholdy war das ein kleiner Ausschnitt mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Ivan Repušić. Vieles beim Musizieren, beim Vortragen ist also eine Sache der inneren Einstellung, eine Frage der Perspektive. Alles nichts Neues. Stimmt. Viele östliche Traditionen beten, predigen und praktizieren seit Tausenden von Jahren nichts anderes. Um mal kurz abzuklopfen, auf welchem Stresslevel die eigene Messlatte hängt, wie tief die Kluft ist zwischen Herzkasperl und Herzensangelegenheit, hilft ein kleiner Test mit Einkaufstasche und Hungergefühl.
Ein Besuch im Biomarkt mit einem unglaublich unüberschaubaren Angebot an frischen Früchten und Gemüse. Und ich schaue rein und bin begeistert und dann liegt da unverschämterweise eine verschimmelte Tomate drunter. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich richte meinen Fokus auf diese eine verschimmelte Tomate und ärgere mich fürchterlich, kriege eine völlig negative Stimmung, hol mir den Marktleiter und sage, was ist denn das für ein scheiß Laden? Es geht nur um eine Tomate. Oder ich fokussiere mich auf alles andere und bin begeistert von diesen 300 tollen Tomaten und suche mir 10 davon aus und kaufe die und esse die dann genüsslich. Und sage dem Marktleiter vielleicht, du pass auf, da liegt eine verschimmelte Tomate, nimm die doch weg. Das sind zwei Ansätze als Beispiel, wie wir unser Leben ausrichten können. Und da ist nichts verdrängt, weil ich sehe die verschimmelte Tomate natürlich. Ich negiere die nicht, sondern ich sehe, dass die da ist. Aber mein Fokus ist bei den 300 wohlriechenden, unglaublich roten Tomaten. Und das macht Freude.
Übertragen auf unseren gestressten Musiker, für den die gewöhnliche Probe bereits zur Zerreißprobe wird, bedeutet das: Ich nehme meinen Fehler wahr, meine persönliche, faulige Tomate, aber mein Fokus ist auf dem, was ich kann. Heißt also, wenn mir etwas nicht gelingt, ich gehe nicht deprimiert aus dem Konzert oder aus der Stunde, sondern ich nehme mit, ich speichere in meinem Mind ab, dass ich über 55 Minuten richtig gut gespielt habe. Und nehme mir vor, was daneben ging, übe ich am nächsten Tag.
Damit hat auch der Affe, der Monkey Mind, seine Banane und muss nicht mehr im Hirn herumhüpfen und an den Nerven des Musikers zerren. Wobei, wieso nur Musiker?
Dieses Training, was ich konzipiert habe, das hat begonnen im Musikerkreis, aber jeder Musiker ist ja nebenbei auch noch Mensch. Und deshalb ist es natürlich ein universelles Training, das für alle Menschen gilt. Und ich habe einige Ideen und einige Pläne noch im Kopf, die in nächster Zeit auch realisiert werden wollen, die sich natürlich mit der Zufriedenheit für alle Menschen beschäftigt. Ja, wie gesagt, es geht um den Menschen im Musiker. Dass der zufällig ein Instrument bedient, ist für mich fast schon Nebensache.
Es trifft auf alle zu, die etwas ändern wollen, weil wie überall entscheidend ist der Wille. Der Wille zur Macht heißt eine berühmte Schrift von Friedrich Nietzsche. Wem das Buch für den Alltagsgebrauch zu hoch gegriffen ist, der Wille zum Verstehen und damit zur eigenen Veränderung reicht völlig aus.
Jede Waschmaschine hat ein Handbuch und wenn die Waschmaschine verstopft ist und irgendwas nicht macht, dann schaue ich ins Handbuch oder hole einen Klempner. Aber dieses Handbuch, Mensch, das fehlt. Und wenn mein Geist etwas macht, was ich nicht möchte, weiß ich erstmal nicht, wo ich nachschauen soll. Und mein Training sehe ich so als Handbuch Mensch.
Wer jetzt bei sich so ein paar faulige Tomaten entdeckt hat, wessen geistiges Äffchen gerne durch die Gehirnwindungen Saltos schlägt, kurz bevor man einen wichtigen Vortrag halten will, oder vielleicht, wenn man nachts aufwacht und sich eine mentale Mücke in einen Elefanten verwandelt, für all die hat Christian Obermeier einen Schraubenschlüssel, der die entsprechenden Hirnschräubchen wieder richtig justiert. Funktioniert auch einfach als Prophylaxe, falls mal eine Schraube locker sitzt. Einen entspannten Abend, das wünscht Ihnen Silvia Schreiber.
Mit einer ganz leichten Fokuslenkung, zum Beispiel zum Atem, weg von dieser Nervosität, was ja ein Gefühl ist, begleitet natürlich von einem Gedanken, meine Aufmerksamkeit lenke ich zu meinem Atem und beobachte den Atem, wie er einfließt und wie er ausströmt. Und ich mache sonst nichts, ich beobachte nur meinen Atem. Ich nehme den Atem wahr, Am besten an der Bauchdecke, diese Körperempfindung des leichten sich Hebens der Bauchdecke beim Einatmen und Senken der Bauchdecke beim Ausatmen. Die Nervosität ist da, die will ich nicht wegschieben, die will ich nicht negieren, sondern ich schenke einfach keine Beachtung. Und wenn sie unbeachtet ist, dann verliert sie plötzlich an Kraft. Und es ist ein unglaublich toller Wirkungsmechanismus, den jeder ausprobieren kann, ganz egal, ob sie jetzt Musiker sind oder nicht, bewusstes Atmen.
Das war die Sendung Klassik Plus – Stress im Graben, wenn die Probe zur Zerreißprobe wird. Von Silvia Schreiber. Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Gesprochen haben die Autorin und Florian Schwarz. Technik Angela Siegel. Gesprächspartner Christian Obermeier, Solopauker im Münchner Rundfunkorchester und Mentaltrainer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.